Das kann man so machen, dass man sagt, Kinder erst ab 14 das erste Smartphone. Aber mir geht es ja immer auch darum, dass ich einen Schutzauftrag als Eltern habe und ich kann ja meinen Schutz nur ausüben, indem ich bespreche, wovor muss ich denn schützen? Was sind denn die Gefahren, die auf die Kinder zukommen?
Eine Frage, die viele Eltern beschäftigt. Wann ist der richtige Zeitpunkt, einem Kind ein Handy oder gar ein Smartphone zu erlauben? Andreas Streble, von dem wir eingangs das Zitat gehört haben, ist Medienpädagoge und Erzieher. Er hat eine klare Vorstellung, wann und vor allem wie Kinder an das Thema Handy und Smartphone herangeführt werden sollten. Dabei stellt er sich auch klar Kritikern gegenüber, die fordern, Kinder sollten unter 14 Jahren gar keinen Zugang zur mobilen Welt bekommen. Das muss seiner Ansicht nach schon früher geschehen und vor allem begleitet werden. Hallo, mein Name ist Ralf Schöffmann. Ich begleite euch durch diese Folge Alpha und Omega. Mehr als du glaubst, ich habe mit Andreas und seiner 11-jährigen Tochter Lina über das Thema Kinder und Handys gesprochen. Dabei interessiert hat mich vor allem die Frage, gibt es denn den richtigen Zeitpunkt, Kinder ans Smartphone heranzuführen? Und wenn ja, wann ist der? Lina geht in die 6. Klasse, hat seit 2 Jahren ein Handy und steckt mitten im Thema drin. Zu Beginn der Sendung haben wir über ihr Nutzungsverhalten gesprochen und ich wollte von ihr wissen, Lina, wie lang hattest du dein Handy heute schon in der Hand?
1,5 Stunden.
1,5 Stunden? Und was bedeutet es denn für dich, so ein eigenes Handy zu haben? Was ist dir daran so wichtig?
Also, ich kann mit meinen Freunden schreiben und falls irgendwie Notfall passiert, kann ich immer meine Eltern anrufen. Mhm. Falls zwar irgendwie der Strom aus ist, dann habe ich halt irgendwie noch ein bisschen Internet, damit ich dann meine Eltern anrufen kann, statt auf dem Festnetztelefon. Mhm. Und ja.
Und ist dir das Handy vielleicht auch manchmal zu viel? Also legst du es auch mal selber weg, wenn du sagst, nee, jetzt habe ich genug gemacht?
Ja, also manchmal irgendwie in Schultagen irgendwie kann ich irgendwie nicht weglegen. Also manchmal, aber dann irgendwie an Wochenenden mache ich irgendwie so eine halbe Stunde, aber dann kriege ich irgendwie Kopfschmerzen.
Mhm. Was genau machst du mit dem Handy? Du hast schon erzählt, du chattest mit deinen Freunden. Was nutzt du da zum Chatten? Was hast du auf dem Handy drauf?
Also mit ein paar Freunden meistens auf WhatsApp, aber sonst auf FaceTime.
Auf FaceTime, okay. Und nutzt du das Handy auch anders, also nicht nur zum Chatten, sondern auch zum Spielen oder so?
Ja, also zum Spielen, dann noch zum Fotografieren, zum Schreiben und noch ein paar Trickfilme zu machen.
Trickfilme zu machen?
Ja, und Musik zu hören über halt AirPods.
Musik zu hören über AirPods, okay. Und hast du auch noch irgendwie andere Social-Media-Apps drauf? Also WhatsApp habe ich schon gehört, das gibt's. Ja. Was gibt's noch auf deinem Handy zu sehen?
Nur YouTube.
YouTube. Okay, TikTok oder sowas ähnliches?
Nein.
Nee? Kein TikTok. Okay. Andi, ihr habt euch dazu entschlossen, eurer Tochter, also sie geht jetzt in die 6. Klasse, sie hat seit 2 Jahren ein Handy, ihr habt es ihr in der 4. Klasse erlaubt. Ja. Kritiker sind da durchaus anderer Meinung, die sagen, naja, so früh Kinder ans Handy heranzuführen, keine gute Idee. Was hat denn bei euch den Ausschlag gegeben, eure Tochter zu erlauben und wie habt ihr diese Entscheidung getroffen? Also ich nehme an, ihr habt sie ja gemeinsam getroffen.
Wir haben die Entscheidung dazu gemeinsam getroffen, wobei ich da schon sagen muss, da habe ich mich durchgesetzt. Weil ich tatsächlich dazu plädiert habe, wir können unsere Tochter nicht unvorbereitet in die 5. Klasse lassen und dann geht diese WhatsApp-Lawine oder die Smartphone-Lawine los und dann hat sie keine Ahnung davon. Und ich weiß einfach als Medienpädagoge aus Elternabenden, aus eigenen Beratungen, wie extrem einfach zum Teil die Inhalte sind, die Kinder zu Gesicht bekommen und dass wir da einfach wahnsinnig gut darauf vorbereiten müssen. Da geht es nicht darum, in dem Alter, wo wir begonnen haben, Kindern Angst zu machen oder da schon damit anzufangen, zu sagen, hey, ihr werdet da auf jeden Fall ganz Schlimmes, wird euch begegnen, sondern langsam, schrittweise darauf vorzubereiten.
Und wie bereitet man Viertklässler auf so etwas vor? Wie geht man da vor?
Indem man den ersten Umgang mit dem Smartphone eben auch begleitet, indem man natürlich auf WhatsApp erstmal, also sie nicht ins offene Nirvana geht mit einem ganzen Klassenchat mit 30 neuen Kontakten, sondern das bei uns einfach erstmal beschränkt war auf den Opa, auf die Oma, auf die Grandma, die in Amerika wohnt, wo ja auch durchaus ein Bedürfnis und berechtigtes Bedürfnis da ist, auch autonom in der Kommunikation zu sein. Und so ist dann der Kreis erstmal auf WhatsApp auch beschränkt gewesen. 4, 5, 6 Leute aus der Verwandtschaft. Und dann konnte sie da im Prinzip auch erstmal im geschützten Rahmen mit der App vertraut werden mit dem Smartphone. Und auch ohne, dass sie es ständig dabei hatte. Also es ging gar nicht darum, in der 4. Klasse zu sagen, hier hast du Smartphone, du darfst jetzt mal und du hast es jetzt so wie wir Erwachsenen ja auch, unser Handy eigentlich immer bei uns, wir sind immer erreichbar. Darum ging es gar nicht in diesen ersten Schritten, sondern ihr da langsam einfach auch die Möglichkeit zu geben, mit einer eigenen Nummer erreichbar zu sein, zu bestimmten ausgewählten Situationen.
Bei euch war es in der 4. Klasse, dass es aber auch später oder gar auch noch früher geht, wann Kinder das Handy zum ersten Mal in die Hand nehmen oder lernen, damit umzugehen. Das zeigt eine Umfrage, die wir in Stuttgart auf der Königsstraße durchgeführt haben.
Wir haben so eine Zeitlimit, genau. Was aber gern überschritten wird ab und an.
5 oder 10 Minuten, manchmal ein bisschen mehr.
Right now the boat. Meine Kinder sind beide noch im Kindergarten. Mein Sohn ist 6 Jahre alt und meine Tochter 3. Und eigentlich gebe ich meiner Tochter noch nicht das Handy. Aber weil mein Sohn es so eine Stunde nutzt, hat die Kleine jetzt auch schon damit angefangen.
Also in der Realität ist es tatsächlich so, dass er mal eine Stunde, dann mal vielleicht auch 3 oder auch 4 Stunden vorm Handy sitzt, wie alle anderen Kinder auch. Ganz klar, aber man muss es schon reglementieren, dass man feste Zeiten hat, auch Konsolenzeit. Und das haben also meine Kinder und es ist auch ganz gut so.
Also meine Tochter ist 11 Jahre alt und seit sie 5. Klasse ist, hat sie jetzt ein Handy. Sie darf eigentlich 2 Stunden am Tag das Handy nutzen. Klar, sie möchte einfach oft und zu mal was spielen übers Handy und dann kriegt sie schon ein bisschen Zeitverlängerung. Aber wenn die Zeit dann um ist, möchte man halt nochmal verlängert haben und das ist schon super schwierig.
Ja, die Nutzungszeit, das ist ja auch immer so ein schwieriges Thema. Alina, wie lange kannst du dein Handy am Tag nutzen? Hast du eine beschränkte Nutzungszeit?
Also ja, 1 Stunde 15 für Spiele. Mhm. Dann werden alle meine Spiele gesperrt, aber halt Apps zum Beispiel, wo ich Sachen angucken kann, nicht. Ein paar Apps werden, wo ich Spiel drauf spielen kann, werden nicht gesperrt. Ich weiß auch nicht warum. Aber meistens mache ich meine Zeit auf dem Tablet.
Ah, okay. Also das heißt, am Tablet nutzt du dann auch noch Bildschirmzeit. Andi, wie wird das kontrolliert? Also wie kontrolliert ihr den Konsum? Vor allem, wie kontrolliert ihr die Bildschirmzeit von Lina am Telefon?
Genau, ich glaube, wichtig ist erstmal, sich vor Augen zu führen, dass wir ja auch in der Medienpädagogik immer von der Bildschirmzeit sprechen, ja. Egal auf welchem Gerät. Wir sind jetzt, sage ich mal, es kommt ja auch ganz aufs System drauf an, das man nutzt, Android oder eben auch iPhone. Bei uns sind die Geräte natürlich vernetzt. Das heißt, wir haben eine Bildschirmzeit eingestellt. Sie ist auch da in der Familienbubble oder in der Familienbetreuung. Sie hat ihre Kindersicherungen drin, die diese Bildschirmzeit messen, so wie man es kennt, und eben dann auch in den ein oder anderen Apps beschränken. Das klappt nicht immer reibungslos. Also man muss da trotzdem immer auch ein Auge, also als Familie immer ein Auge darauf haben. Und es darf auch mal mehr oder auch mal weniger sein. In der Regel ist es immer auch ein bisschen mehr.
Und was ist das so eingestellt als Bildschirmzeit? Also was kann ich mir da vorstellen? 2 Stunden pro Tag oder?
Bei ihr ist in der Regel, also für Spiele eine Stunde 15. Das ist aber auch noch eher eine Altlast, die wir auch mal wieder überprüfen müssen. In der Regel sagt man bei 11 Jahren oder ab 10 Jahren sagt man pro Lebensjahr so viele Stunden in der Woche. Also im Prinzip wäre die Medienzeit bei 11 Jahren 11 oder die empfohlen. Das ist so eine Faustregel.
Ganz wichtig, 11 Stunden pro Woche,
nicht pro Tag.
Pro 7 Tage.
Das ist so die allgemeine Empfehlung, was an vielen, auch viele Institutionen auch rausgeben.
Jetzt reden wir die ganze Zeit davon, dass die Lina ihr eigenes Handy hat. Bildschirmzeit gab es aber vermutlich auch schon vorher, nehme ich an, oder? Wie war das da geregelt? Entsprechend kürzer dann, also am Tablet?
Entsprechend kürzer und mit dem Alter im Grunde entsprechend, dem Entwicklungsstand entsprechend.
Ohne Begleitung?
In Bereichen ohne Begleitung, wo ein Schutzraum gegeben ist, wo man Erfahrung hat, auch miteinander, wo wir, wenn der Fernseher läuft und ich bin in der Küche und wir wissen, die schauen Kika, dann muss ich da nicht immer daneben stehen, um Inhalte zu kontrollieren, weil ich mich da auch auf die Formate verlassen kann. Das gilt ja fürs Tablet zum Teil auch. Ich bestimme ja, welche Apps da drauf sind. Und bei einem jüngeren Kind sind natürlich andere Apps drauf als bei einem älteren Kind.
Ja, das Bestimmen ist, glaube ich, auch, oder das Kontrollieren und Regeln zu setzen, ist ein wichtiger Punkt. Gehen wir gleich drauf ein, weil nämlich die Nutzungszeit ist das eine, Regeln sind das andere. Und das wollten wir auch von den Menschen auf der Straße wissen. Welche Regeln geben Sie Ihrem Kind bei der Nutzung des Handys?
Dann können wir gleich mal gucken, ob er die Regeln verstanden hat, ne? Beim Essen nicht und wo noch? Ja, und vom Schlafen gehen dann eigentlich normalerweise auch nicht. Einfach oder zumindest eine Stunde vorher eher, dann lesen nochmal vorher, das ist halt dann ein bisschen, dass er runterkommt.
Ich habe auch die Familylink-App drauf, da kann ich quasi ihre Zeiten einstellen, wann das Handy angeht, wann es ausgeht und wie viel Zeit sie haben kann. Das ist eigentlich sehr gut, wenn sie nicht gerade den Code von der Mama weiß, vom Handy, das ist dann dran verstellt, aber eigentlich hat sie da keinen Zugriff und ich kann es dann so einstellen, wie ich möchte.
Ja, ohne Regeln geht's dann doch nicht. Welche Regeln habt ihr denn beide gemeinsam aufgestellt, Lina? Welche Regeln hast du beim Handy?
Also wir haben bevor ich mein Handy bekommen habe oder als ich mein Handy schon hatte, haben wir ein Formular ausgefüllt mit Sachen, wo ich halt für unterschreiben musste. Mhm. Zum Beispiel, dass ich mal meine Mails halt so lange machen darf oder mal so. Also dass ich dann quasi einmal ein bisschen mehr machen darf. Aber ich muss auch immer auch meine Eltern oder halt, wenn ich zum Beispiel jetzt Fotos von anderen mache, erstmal fragen. Oder wenn ich Status oder Profilbilder mache auf WhatsApp, muss ich auch immer erstmal die Person nachfragen. Mhm.
Ihr habt so ein Exemplar dabei, eines Mediennutzungsvertrags, Andi. Du kannst es vielleicht gerade mal in diese Kamera hier mal kurz reinhalten. Erzähl mal ganz kurz, was hat es mit dem Mediennutzungsvertrag auf sich? Was wird da festgelegt?
Das ist der Mediennutzungsvertrag, den man online abschließen kann sozusagen über mediennutzungsvertrag.de.
Zwischen Lina und ihren Eltern.
Genau.
Und ihren Eltern und Lina.
Und genau, im gegenseitigen Einvernehmen. Es wird von beiden unterschrieben. Es geht hier vor allem darum, dass man im Baukastenprinzip online und im Gespräch miteinander Regeln zusammenstellt, die entweder nur für Lina gelten, entweder nur für uns als Eltern gelten, die für uns gleichermaßen Geltung haben. Es geht vor allem darum, das zu besprechen, ins Gespräch zu kommen, klare Tabus auch als Eltern zu benennen und auch zu besprechen, was darfst du? Also es geht ja auch immerhin um Vertrauen, das man ja auch ausspricht. Es geht ja auch um etwas, was sie dann machen darf, wo man etwas mehr oder was Neues zulässt. Und
ja. Wie oft streitet ihr über diese Regeln, Lina?
Also eigentlich, keine Ahnung, ich zähle halt noch nicht mit. Also eigentlich gar nicht. Nur ab und zu mal.
Gibt's da Diskussionen?
Ja, manchmal schon, aber halt ungefähr dreimal im Jahr.
Dreimal im Jahr?
Fünfmal.
Ist da der Papa mit einverstanden mit der Einschätzung?
Nein, es gibt schon öfter Diskussionen. Ja. Und ich glaube, was beispielsweise ein Thema ist, dass man Geräte auch aus dem Kinderzimmer holt, wenn sie einfach ins Bett geht. Das wurde ja auch im Beitrag eben benannt, dass das Handy nicht mit ins Kinderzimmer geht, sondern wirklich auch draußen bleibt. Mhm. Genauso kann in so einem Vertrag stehen oder kann auch die Regel daheim sein, dass auch Eltern ihr Handy aus dem Schlafzimmer lassen. Also man muss da auch immer eine Vorbildfunktion einnehmen als Mutter und Vater, als Elternteil. Und sich das eben bewusst machen, dass ich mich da genauso an Dinge zu halten habe, wie eben auch mein Kind. Mhm. Und es geht ja darum, da miteinander.
Können wir gerade mal kontrollieren. Nimmt der Papa das Handy mit ins Schlafzimmer?
Ja, auf jeden Fall. Aber meistens schläft halt im Wohnzimmer, aber da ist halt immer auf dem Couchtisch das Handy.
Ah ja. Wahrscheinlich, weil das Handy auf der Wecker
ist. Ja, und dann ist halt auch noch der Fernseher, aber den kann er ja auch nicht abnehmen. Das wäre auch sehr merkwürdig.
Also der Fernseher muss draußen bleiben.
Der Fernseher muss draußen bleiben. Jetzt, solche Regeln sind ja da, um den Umgang einfach in gelenkten Bahnen zu halten.
Ja.
Ja. Jetzt ist aber ganz normal, wo Regeln sind, werden Regeln gebrochen. Lina, was passiert denn bei einem Regelbruch, wenn du dich nicht an die Spielregeln hältst?
Also meine Eltern drücken meistens zwei Augen zu. Aber sonst, vor allem bei meinen Brüdern, dann gibt es Medienverbot oder sowas.
Okay.
Bei mir auch manchmal, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Man kann ja auch mal ein paar Tage ohne Medien aushalten. weil man muss ja auch noch ein bisschen von der Welt außerhalb erfahren.
Okay.
Und erleben.
Ja,
du lachst.
Hast du schon mal was Gutes gesagt, ja? Nein, natürlich. Also ich glaube, das ist trifft es auf den Nagel auf den Kopf, dass einfach andere Dinge im Leben auch Vorrang haben und auch echte Aktivitäten oder Aktivitäten auch mit der Familie und
nicht im Digitalen, sondern nicht im Realen
und im Analogen, ja, sind eben auch genauso wichtig oder noch wichtiger als alles ja andere.
Okay. Wir haben jetzt sehr viel über deine Handynutzung, deine Mediennutzung gesprochen. Andi, lass uns mal einmal kurz noch mal in die Tiefe einsteigen. Wann ist denn deiner Meinung nach der richtige Zeitpunkt, um Kinder an diese Medien, an Handys heranzuführen? Gibt es den richtigen Zeitpunkt? Und wenn ja, wann?
Ich glaube, dass es immer mehrere Antworten auf dieses die eine Frage gibt. Also ich sehe schon auch ganz klar, mit je später, desto besser, meine ich nicht, dass man dann wartet, bis ein Kind 14 ist, weil das kann man so machen, dass man sagt, Kinder erst ab 14 das erste Smartphone. Aber mir geht es ja immer auch darum, dass ich einen Schutzauftrag als Eltern habe und ich kann ja meinen Schutz nur ausüben, indem ich eben auch bespreche, wovor muss ich denn schützen? Was sind denn die Gefahren, die auf die Kinder zukommen? Und das geht sofort in der 5. Klasse los und eben auch schon früher los. Und da geht es nicht darum, wie gesagt, zu sagen, mein Kind muss jetzt voll ausgestattet sein, aber ich muss früh anfangen, über diese Themen zu sprechen. Und genauso wie ich im Kindergarten warnen vor, lass dich nicht vor fremden Personen ansprechen, muss ich eben auch schon früh und kann ich eben auch schon früh in der Grundschule anfangen, auch ohne Smartphone zu sagen, es gibt, das ist das Internet, ich kann auch einzelne Sachen schon mit Kindern begleitet machen in der Internetnutzung oder in der Mediennutzung und da auch schon peu à peu aufgefahren, vorbereiten, kindgerecht, altersgerecht und auch die Schutzmechanismen aufbauen mit dem Kind, dass man im Gespräch ist, dass ein Kind von Anfang an weiß, ich kann jederzeit auf Papa, Mama zugehen, wenn ich was sehe, was ich nicht gut finde.
Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Klassenchat auf EduPad, das ist eine App bei uns in der Schule, da wurde auch mal jemand richtig arg beleidigt. Und auch mein Lehrer, das hat natürlich der Lehrer gesehen, weil die Lehrer da reingucken können und dann haben die richtig Ärger bekommen. Und zum Beispiel, wenn da jetzt jemand geärgert wird, auf jeden Fall dann deren Eltern Bescheid sagen, ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, damit sich auch keiner unwohl fühlt.
Fühlst du dich sicher, wenn du in so einem Klassenchat oder auch bei WhatsApp bist, weil du weißt, dass du jederzeit zu deinen Eltern gehen kannst?
Ja, auf jeden Fall fühle ich mich da sehr sicher. Und halt in unseren Klassenchats schreiben wir zurzeit kaum welche. Am Anfang des Schuljahres hat man am Tag irgendwie nach 5 Minuten 100 Nachrichten bekommen. Aber jetzt hat sich schon viel verbessert, weil in unserer Klasse jetzt eher mehr Konflikte statt Nettigkeit herumgeht.
Mhm. Okay. Du arbeitest auch im ökumenischen Medienladen hier in Stuttgart, bist abgestellt von der Fachstelle Medien dorthin und ihr bei der Fachstelle, ihr bietet auch Material an für Eltern, die sich genau mit dem Thema, mit dem wir uns beschäftigen, heute auch auseinandersetzen. Welche Art von Material ist das? Also kannst du da kurz was dazu sagen? Genau, wir haben es auch einmal als Bild dann auch noch eingeblendet. Genau, den Ratgeber.
Wir haben hier einen Ratgeber für Eltern, für interessierte Eltern, den ich zum Beispiel zu Elternabenden sehr gerne mitnehme und der auch sehr gerne recht schnell vergriffen ist immer. Hilfe, mein Kind will ein Smartphone und ist nichts anderes als ein Leitfaden, wo eben Empfehlungen drinstehen, wo eben Tipps für Eltern drinstehen, um Kinder darauf vorzubereiten, wann eben das richtige Alter ist und welche Gefahren einfach auch damit verbunden sind.
Okay. Welche Argumente begegnen dir häufig von Kritikern, also von Menschen, die Handys für Kinder grundsätzlich ablehnen? Was bekommst du da zu hören?
Muss ich kurz nachdenken?
Ja, also ich kann ja auch einmal kurz helfen. Es gibt zum Beispiel Manfred Spitzer, ja? ein Autor, Bestseller-Autor, sein Buch Digitale Demenz. Darin verteufelt er ja jedwedes digitale Medium für Kinder, nicht erst für ab 14-Jährige, sondern noch länger. Es gibt Menschen, Pädagogen, Neurologen, Hirnforscher, die sagen, um Himmels Willen gebt den Kindern keine digitale Geräte in der Hand.
Genau.
Was entgegnest du solchen Menschen?
Also wichtig ist, glaube ich, erstmal Manfred Spitzer, das Buch Digitale Demenz ist von 2012. Wir haben jetzt schon 2025.
Ja.
Wir haben gerade die gleichen Diskussionen, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Verdummt, man wird immer fauler. Also man muss mit den Themen umgehen. Also ich glaube, wichtig ist da auch erstmal immer im Umgang mit Eltern Ängste, Sorgen, Warnungen ernst zu nehmen. Also wir haben es mit absolut mit nicht zu unterschätzenden Gefahren zu tun, wenn es um Inhalte geht, auf WhatsApp, in Klassenchats. Und dann da entgegne ich eben genau das wieder von gerade eben, dass ich sage, wir müssen darauf vorbereiten. Wir müssen eben diese Schutzkonzepte auch miteinander in den Familien aufbauen oder in Schulen und im Umfeld, dass wir miteinander reden.
Anderes Beispiel, aktueller, Silke Müller, Digitalisierungsbeauftragte des Landes Niedersachsen, selber Schulleiterin, leitet eine Schule in Niedersachsen. Ja. Neulich ein Interview im Spiegel, das ich gelesen habe, stellt sie die These auf, Grundschulkindern ein Handy zu geben, müsste bestraft werden. Demnach wärst du ein Straftäter.
Ja? Wenn ich zulasse, dass Kinder völlig undifferenziert Handy nutzen und keine Kontrollmechanismen drin haben und eben nicht diese Schutzkonzepte in der Familie haben, dann ist das, wenn ich darauf schaue, und das brauchen wir jetzt auch gar nicht ausführen, um welche Inhalte es sich da dreht, von Selbstmordvideos, von
TikTok-Videos, von Instagram-Clips.
Genau.
Auch darüber berichtet also Silke Müller. Also
von wirklich heftigen Inhalten, die Kinder traumatisieren, wenn sie die in diesem Alter zu sehen bekommen. Und das ist natürlich, also da haben wir die Verantwortung als Eltern davor zu schützen. Ja.
Also ich will noch kurz sagen, ich und meine Freundin waren halt neulich in der Bahn und da war da halt so eine Vorschulklasse, weil ich kannte die von der Grundschule, also ich weiß, dass sie von der Vorschule waren, auf jeden Fall. Und dann habe ich schon sofort bemerkt, die sind auf Social Media unterwegs, weil sie sagen da irgendwie solche Sachen, zum Beispiel Bribribatabim, das sind solche irgendwelche Sachen, die sind zurzeit richtig in auf Social Media. Und dazu gibt es auch andere Lieder, aber das macht so dumm. Die sind solche Brainwash-Figuren und das ist richtig komisch.
Das sind zum Beispiel solche Punkte, die fallen mir auch auf. Ne? Also Eltern, die ihren 4-jährigen, 5-jährigen im Kinderwagen das Handy in die Hand geben, um sie einfach zu beschäftigen.
Genau.
Ist das?
Nein, das sind für mich auch so Tabuzonen. Das oder
sind auch nicht jemand, die frühen Heranführungen, oder?
Als jemand, der aus der Kita kommt, arbeitstechnisch einfach, dass ich da ist für mich ein klares Tabu. Ich sage nicht, dass man im Kita-Alter noch keine Bildschirmmedien nutzen darf, also wie die entsprechende kindgerechte Bildschirmformate. Aber ich finde, Kinder im Kindergartenalter brauchen kein Handy in der Hand, um eben ruhig gestellt zu werden.
Verlieren wir als Gesellschaft, als Eltern den Zugang zu unseren Kindern, wenn wir sie die ganze Zeit nur vor irgendwelche Bildschirme setzen? Laufen wir die Gefahr, den Zugang zu unseren Kindern zu verlieren?
Die Frage ist ja immer, also wenn ich mir Familien aus meinem früheren Arbeitsalltag anschaue, die eben hier viel, also Kinder viel alleine lassen, ist immer für mich die Frage, haben die nicht auch schon ein Stück weit den Zugang verloren und geben die nicht auch schon längst ein ganzes Stück weit Verantwortung ab? Weil ich würde das so jetzt noch nicht verallgemeinern, weil ich denke, wenn wir wirklich mit Schutzkonzepten arbeiten, mit Regeln arbeiten, mit klaren Grenzen arbeiten, dann geben wir, also dann finde ich, ist dem nicht so.
Grenzen, Regeln, auch nochmal ein gutes Stichwort über ein Thema, über das wir noch reden müssen, ist das Thema Handyverbot an Schulen. Wird momentan ganz arg heftig diskutiert. Lina, wie ist das bei euch
also,
in der Schule?
Also bei uns in der Schule ist es so, also wenn man muss die immer bei Unterrichtsbeginn in der Box tun, aber es ist halt auch blöd, weil da gehen ganz viele Handys kaputt. Aber auch wenn man nämlich mit dem Handy auf der Schule erwischt wird, dann wird das Handy ab, muss man, und die Lehrerin halt...
Dann wird es einkassiert.
Man muss dann, die Eltern müssen es am nächsten Tag abholen. Und ich sehe auch meistens, wenn ich aufs Klo gehe, sehe ich Mädchen, also von der älteren Stufen, die Handys haben. Die haben es irgendwie halt dann heimlich...
Reingeschmuggelt.
Ja, reingeschmuggelt.
Okay, also heute versteckt man sich mit dem Handy auf dem Klo. Früher war es das Rauchen auf dem Klo.
Aber auf unserer Schule rauchen auch manche heimlich.
Ja, das ist ein anderes Thema. Was hältst du von solchen Handyverboten an Schulen? Also das Saarland führt es jetzt ein. Zum neuen Schuljahr ging es jetzt los. Handyverbot komplett an Schulen. Brauchen wir das?
Nicht nur das Saarland. Also
auch andere
Australien ist es ja auch so. Frankreich war das.
Australien ganz hart. Social Media erst ab 16.
Ja, Frankreich stand zur Debatte. Um hier noch kurz was dazu zu sagen. Das ist ja, zeigt ja wieder, wie trotzdem also Verbote immer dazu führen, dass man sie auch umgeht. Mhm. Also es ist ja auch nicht schwer, dann irgendein altes Smartphone sich zu besorgen. Und das alte Smartphone muss ja nicht mal an sein, dann in der Klasse abzugeben. Dann habe ich trotzdem mein Handy. Ja, also ich glaube, da halte ich insofern schon sehr viel von, dass man es diskutieren muss, dass man es zum Thema machen muss und dass ich eigentlich schon auch sehe, dass die Kinder während ihrem Schulalltag, in der Grundschule sowieso, da braucht es kein Handy. Also ich glaube, da hat man genug anderes zu tun in den Pausen. Und auch in den weiterführenden Schulen sehe ich schon auch ganz klar, dass die Kinder zwischen dem Unterricht auch sich miteinander mit sozialen Themen beschäftigen sollen und eben nicht mit ihrem eigenen Handy oder mit dem Datteln oder mit dem Zocken. Mhm. Und trotzdem setze ich dem entgegen, trotzdem muss man an Schulen nicht nur das so pauschal diskutieren oder darf es nicht nur so pauschal diskutieren.
Man muss darüber reden.
Sagen, es sind nur Gefahren und wir verbannen jetzt alle Smartphones aus der Schule, sondern man muss gleichermaßen eben auch Medienkonzepte besprechen, wie gehen wir mit Schulgeräten um, wo setzen wir eben auch Schulgeräte, da rede ich eher jetzt von Tablets, wo setzt man das eben dann?
Es muss zum Thema gemacht werden in der Schule.
Genau, irgendwie.
Okay. Beides. Eine letzte, abschließende Frage, schnelle Antwort. Wenn du anderen Eltern einen Rat von heute mitgeben könntest, wann ist der richtige Zeitpunkt, Kinder an ein Handy heranzuführen? Was wäre wichtig zu bedenken? Was wäre der richtige Zeitpunkt?
Für mich bleibt der richtige Zeitpunkt Mitte vierter Klasse, da Step by Step anzufangen, langsam heranzuführen, Regeln zu besprechen und ansonsten ganz früh mit Kindern, auch schon im Kindergarten anfangen, über Inhalte zu sprechen,
zu
diskutieren, zu philosophieren.
Okay.
Das ist die beste Vorbereitung.
Prima, sagt Andreas Streble, Medienpädagoge, war heute zu Gast mit seiner Tochter Lina bei uns bei Alpha und Omega. Vielen Dank euch beiden für dieses Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Reinschauen. Vielleicht konnten Sie auch den ein oder anderen Ratschlag mitnehmen aus dieser Sendung. Die gibt es auf jeden Fall auch nochmal zum Nachsehen auf YouTube und zum Nachhören als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Im Gespräch.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und www.redaktion-kipp.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann stöbert doch noch ein bisschen in den Archiven. Mittlerweile haben wir über 200 Folgen Alpha und Omega, mehr als du glaubst, veröffentlicht. Da ist von geschichtlichen Themen über rührende Begegnungen bis hin zu tiefen Glaubensgesprächen alles mit dabei. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.